Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Zeitenwenden, ein Kommen und Gehen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin Professor für Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule und vergnüge mich Semester um Semester, Jahr um Jahr damit, für Sie solche Vortragsreihen zu organisieren. Wir sind in der 29. Folge. Sollten Sie das eine oder andere verpasst haben, gehen Sie doch auf eine Internetseite, die Sie hier finden, in diesen hübschen Faltkärtchen, die Sie sich gerne mitnehmen können. Übrigens gestaltet von meinem Kollegen Brian Switzer, der da oben heute Abend sitzt. Herzlichen Dank. Da steht eine Internetadresse mit einem Archiv der Aufnahmen der Vorträge aus den Jahren seit 2005. Und da finden Sie gut 300 Aufnahmen. Das reicht für ein paar verregnete Wochenenden. Schauen Sie sich's mal an oder hören Sie rein. Ich vergesse in diesem Zusammenhang selten zu erwähnen, dass das wahrscheinlich das größte deutsche Tonarchiv dieser Art ist, immerhin. Wir haben schon einiges gehört in dem Semester. Heute kommt die Theologie ins Spiel. Wir haben zu Gast Professor Dr. Thomas Schlag von der Universität Zürich. Er lehrt dort als evangelischer Theologe und tritt heute an, wie es seinem Stand, glaube ich, gemäß ist, uns Hoffnung zu machen. Sind Sie auch gespannt, wie aus der Nummer rauskommt? Ich schon. Sie haben im Nachgang wieder Gelegenheit, mit uns hier ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen, aber jetzt hören wir doch erstmal an, was Herr Schlag zu sagen hat. Viel Vergnügen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr. Ich glaube, zum dritten Mal im Laufe dieser 29 Reihen bei Ihnen sein zu dürfen. Und es ist von Mal zu Mal, wenn ich mich richtig erinnere, anspruchsvoller geworden thematisch. Das heißt nicht, dass es auch am Anfang schon anspruchsvoll war, aber tatsächlich, der Theologe ist in besonderer Weise vielleicht heute gefordert. Und insofern gehe ich gleich medias in res. Ich sage vielleicht noch einen Satz zu mir selbst. Ich bin seit 2005 an der Universität Zürich tätig, erst als Assistenzprofessor und seit 2011, glaube ich, als Ordinarius für praktische Theologie. Das ist ein Feld, in dem wir uns beschäftigen damit, dass die Studierenden und Promovierenden und Habilitierenden die Herausforderungen kirchlicher und aber auch gesellschaftlicher Praxis möglichst reflektiert angehen, wenn sie denn in ihre Ämter als Pfarrerin, Pfarrer, Religionslehrer oder Journalisten oder was immer unsere Theologen so alles machen, hinterher gehen. Und dieses Feld der praktischen Theologie, das sage ich an der Stelle auch gleich, beschäftigt sich mit Fragen eben der Bildung, und das wird ein gewisser Schwerpunkt sein, auch heute, mit Fragen der Predigt, der Seelsorge, der Diakonie, der Kirchenleitung und in jüngerer Zeit auch mit Fragen der Digitalisierung. Wir haben ein großes Forschungsprojekt bei unserem beziehungsweise ich bin Direktor dieses Forschungsprojekts unter dem Titel Digital Religions, das interdisziplinär ist, ein sogenannter universitärer Forschungsschwerpunkt, der die Laufzeit hat, ich muss jedes Mal selber immer ein bisschen vor mir erschrecken, von 2021, wir haben letztes Jahr angefangen, bis 2032. Was klug ist, weil ich davon ausgehe, dass digitale Praxis und digitale Religion 2032 und digitale Theologie, wie wir es nennen, sicher eine ganz weiterhin eine entscheidende Rolle spielen wird. Ich bin von Haus aus Theologe und Politikwissenschaftler und diese Kombination mit einem gewissen Schwerpunkt auf Fragen der Gesellschaftsgestaltung, der Ethik, treibt mich in besonderer Weise um. So, der Titel ist gemeinsam entstanden, hat die Rede von christlicher Hoffnung in der Krise noch Sinn? Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass mir dieses noch unterkommt. Und das kennen Sie auch aus vielen Zeitschriften. Und jetzt weiß ich nicht, warum es weg ist. Vielleicht kommt es auch wieder. Ah, da kommt es wieder. Ja, ne, aha. Ja, ich probiere mal, also sonst gehe ich ja. Ja, ist gut. Wie lange wird es die Kirchen noch geben, wie lange wird es Religion noch geben und so weiter und so fort. Dieses Noch ist für einen Theologen einerseits immer sehr gepflegt, weil es den Krisenmodus andeutet, in dem sich Theologie immer schon befindet. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn man, das will ich mit Ihnen auch ein bisschen tun, wenn man den langen Lauf jüdischer und christlicher Religion anguckt und sich jetzt diese einigermaßen hysterischen Debatten, wie lange wird es christliche Religion noch geben, dann muss man vor dem Angesicht der Geschichte sagen, dieses Noch ist vielleicht ein bisschen auch überspitzt, auch wenn ich die aktuellen Krisen nicht unterschätzen will. Aber gut, steigen wir ein. Ich zeige Ihnen kurz, was ich vorhabe. Also es geht um einige erste aktuelle Zugänge und Bestimmungen. Dann unternehme ich einige systematische Orientierungen, komme dann zur Bedeutung und Begriffsverwendung in der pädagogischen, religionspädagogischen Diskussion, um Ihnen ein bisschen aus dem Nähkästchen was vorzuführen. Weil die Frage nach dem Sinn ist immer auch die Frage, ja nun, was heißt das denn eigentlich und wer soll das denn nun alles tun? Wo findet denn die Reflexion über diese großen Fragen statt? Es gibt dann einige religionsdidaktische Perspektiven und am Ende einige offene Fragen. Ich gehe also gleich mitten rein. Jeglicher hoffnungsvolle Gedanke scheint an den Realitäten des Lebens und den Wunschvorstellungen gelingender Lebenskunst geradezu brutal abzuprallen. Das sind zwei amerikanische Gesellschaftswissenschaftler, die das jüngst so formuliert haben. Ein paar Zahlen dazu, auch aus diesem Jahr von der Vodafone-Stiftung. 86%, da geht es um die 14- bis 24-Jährigen, das war eine Untersuchung, 86% machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Nur 23% erwarten, dass Deutschland den Klimawandel bis 2050 im Griff hat. Ich vermute, die Zahl ist nach Sharm el-Sheikh noch gesunken. Nur 8% haben die Hoffnung, dass es ihren Kindern einmal besser gehen wird als ihnen selbst. 75% der Befragten empfinden die deutsche Demokratie als zu schwerfällig, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu lösen. Da stehen wir momentan. Man spricht bei den Jugendlichen auch, benutzt einen Begriff, den ich sehr aufschlussreich finde, nämlich von, und das ist sozusagen als ein weltweites Phänomen, wird es auch dann, kommt es zur Sprache, von Eco-Anxiety, also die ökologische Angst, wenn man so will. Ja, ein ganz tiefgreifendes Phänomen. Eine Mitarbeiterin von mir hat gerade am Samstag ihre Antrittsvorlesung in Zürich gehabt und hat auch dort aktuelle Ergebnisse von Schweizer Jugendlichen berichtet. Das ist also kein sozusagen Exklusivrecht der ärmeren Länder, diese Krisenwahrnehmung. Die Rate der versuchten Suizide in Europa ist nirgendwo so hoch wie in der Schweiz. Die institutionelle Praxis fokussiert sich offensichtlich eher auf das pragmatisch Mögliche als auf das unbedingt Wünschenswerte. Herzliche Grüße von Bertolt Brecht. Die Hoffnung, das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine, liegt und scheint einstweilen fern. Das ist keine Zeit weitreichender Utopien, so mag man ja sagen. Es gibt eine ganz interessante Gattung, die in jüngerer Zeit sehr stark auf den Markt gedrängt ist, Gegenwartsromane, die angesichts des digitalen Zeitalters den Verlust hoffnungsvoller Zukunftsbilder zum Ausdruck bringen. Hier als ein Beispiel Sibylle Berg, die ihren Roman auf Seite 704 dann aber doch endet mit dem Satz: Dieses Morgen, wenn alles von vorne beginnt, aber vielleicht wird es dieses Mal besser. Vielleicht wird es dieses Mal besser. Also Sie finden in aktueller Literatur, auch in aktueller Filmkunst, finden Sie sehr viel mehr Dystopisches als Utopisches, um mal diese Facette des Hoffnungsbegriffs mit einzuspielen. Vielleicht kennt der eine oder die andere von Ihnen, ich muss mal in die Runde gucken, ja, vielleicht auch nicht, die Serie Black Mirror auf Netflix, kennt das jemand? Trauen Sie sich, ja, hier, die Jüngeren, auch der Kollege. Eine Serie in inzwischen 5 Staffeln, die jeweils für sich abgeschlossen 45 Minuten gehen und in der sozusagen auf dem Hintergrund der jetzt schon gegebenen technischen Möglichkeiten gezeigt wird, wohin das alles gehen könnte. Mit eindrücklichen Filmen über sozusagen die Veränderung menschlichen Verhaltens angesichts technischer Möglichkeiten. Ich will das hier nicht ausführen, aber es sind Dystopien. Es ist, diese Filme enden in Aporien. Soweit die Stimmung. Aber jetzt... Kollege Friedrich wartet aufs theologische Aber. Hier kommt erstmal ein literarisches. Durch die Geschichte hindurch haben Menschen von ihrer Hoffnung nicht abgelassen, sei dies nun religiös oder säkular begründet. Ohne Hoffnung kann man schlechterdings nicht sinnvoll leben. So jedenfalls Friedrich Schiller: noch am Grabe pflanzt der Mensch die Hoffnung auf. Die Rede von Hoffnung findet sich in unterschiedlichsten Formen ganz alltäglicher Kommunikation. Das können Sie bei sich mal überprüfen. Bei existenziellen Fragen des alltäglichen Auskommens oder Vorankommens, des Kommen und Gehens. Habt ihr Kommen und Gehen oder Gehen und Kommen? Kommen und Gehen, sehr schön, ja. Das Kommen und Gehen. Natürlich bei Krankheit und Todesangst im Blick auf das Überleben und das Entrinnen vor dem Tod. Und natürlich hat die Corona-Pandemie auch zu durchaus hoffnungsbezogenen Überlegungen auf theologischer Seite geführt. Da hat sich so eine ganze Welle von Überlegungen angeschlossen. Also jedenfalls, Sie merken schon, wir haben dieses Krisenhafte, dieses auch Verzweifelte einerseits, wir haben dieses Aber, um es mal so zu nennen, also Hoffnung auch so gegen alle Vernunft, wenn man so will. Und das ist nicht neu. Die Krise ist nicht neu und die Hoffnung ist auch nicht neu. Vielleicht ist Hoffnung in gewissem Sinne ja unausrottbar und wie gesagt, gar nicht nur jetzt theologisch und so aufgeladen, sondern als interessante Diskussion: ist Hoffnung ein anthropologischer Grundzug? Die Frage kann man ja mindestens mal stellen. Hoffnung, das will ich mal so ein bisschen einkreisen. Was meint es eigentlich? Ich bin immer noch nicht bei der Theologie. Sie merken, ich nähere mich über verschiedene andere Bezugsgrößen an. Erstmal eine Qualität, die über ein bloßes Weitermachen oder Weitergehen hinausgeht. Es kommt mehr und ich würde auch sagen, grundsätzlich anderes zum Vorschein als lediglich eine optimistische Wahrscheinlichkeitsberechnung. Wenn Ihnen heute ein Arzt in einem Krankenhaus Hoffnung macht, dann beruht es in der Regel auf den medizinischen Indikatoren, die ihm zur Verfügung stehen. Das ist Wahrscheinlichkeitsberechnung. Die Frage ist, ob das auch Hoffnung ist. Die Suche nach Rede von, und die Suche und Rede von Hoffnung qualifiziert die Gegenwart über den Tag hinaus. Das heißt, mit dem Hoffnungsbegriff, so wie ich ihn hier mal einkreisen würde, haben wir es mit etwas zu tun, was dem Nachdenken über die Zukunft eine gewisse Qualität gibt. Wir werden uns gleich damit beschäftigen, worin diese Qualität liegen könnte. Vom Sinn ist ja schon die Rede gewesen im Titel und darauf komme ich auch gleich. Eine solche qualifizierte Hoffnung kann christlich und religiös mit dem Verweis etwa auf eine göttliche Instanz begründet werden, muss dies aber keineswegs in exklusiver Weise. Hoffnung, die Rede von Hoffnung ist nicht gebunden an eine bestimmte religiöse Spielart. Das können auch ganz andere Gründe und Urgründe und Hintergründe sein. Etwa wenn die Rede ist von umfassender Durchsetzung der Menschenwürde oder der Zukunftsvision einer gerechteren Gesellschaft oder der Hoffnung auf einen Frieden der Völker. Das ist ja interessant. Wenn Sie sich überlegen, wir sind nun alle gefangen und begleiten mit Sorge und Angst und allen möglichen Gefühlen die Situation natürlich in der Ukraine und so weiter. Was macht eigentlich Hoffnung in so einem Zusammenhang? Ist das das, sagen, besteht die Hoffnung darin, immer mehr Waffen zum Beispiel zu liefern? Ist das eine Hoffnung? Ist die Hoffnung, dass irgendeiner kommt und was weiß ich, so wie man das bei früheren Kriegen sagte, wenn doch nur der Tyrann jetzt mal so wenn der doch nur weg wäre, ist das die Hoffnung? Also mit anderen Worten, was ist es eigentlich? Heute in der Süddeutschen Zeitung, wenn die jemand von Ihnen liest, ein riesengroßer Bericht auf Seite 3 einer Frau aus der Ukraine, die im Zuge dieser Verschickungsmaßnahmen, nennt es mal so, der Russen, die dort in der Ostukraine diesen Teil okkupiert haben, haben die angefangen, Kinder zu verschicken. Und dieser Bericht besteht darin, dass man sagen, dieser Frau, der Journalist geht dieser Frau nach, die versucht, ihr Kind wieder zurückzukriegen. Was ist das für eine Hoffnung? Was ist das? Was ist der Unterschied zwischen dem Menschen und einem Tier in dem Zusammenhang? Also Sie merken, wir kommen bei der Hoffnungsthematik, wenn wir sie als so eine qualitative Form der Zukunftsvision sehen, kommen wir ganz schnell in ganz grundsätzliche Fragen. Hoffnung ist auch für mich ein Scharnierbegriff. Insofern dadurch religiöse und nicht religiöse Weltanschauungen in einen bestimmten Prozess, in einen Aushandlungsprozess eintreten können über Möglichkeiten des besseren und guten Lebens. Soll heißen, es ist ja ganz interessant, wie verstehen wir eigentlich was hält unsere Gesellschaft zusammen? Und dann gibt es die einen, die sagen, uns reichen eigentlich die säkularen Werte, und dann gibt es die anderen, die sagen, nur mit Gott kann sozusagen Konsens hergestellt werden. Ich glaube, die Pointe, die postmoderne Pointe ist, dass es einen Aushandlungsprozess immer zwischen religiösen und nicht religiösen Meinungen und Anschauungen über das, was das bessere und gute Leben eigentlich ist, braucht. Es hat hoffentlich die Folgewirkung, gegenwärtige Krisen und Missstände weder zu ignorieren noch zu negieren. Hoffnung ist insofern entgegen landläufiger Überzeugung nicht blind. Also das heißt, diese Qualität hat zu tun natürlich mit einer Form der reflektierten, der vernünftigen Annäherung an das, was hier auf dem Spiel steht oder was eben auch fehlt. Sie unterscheidet sich von purer Illusion und von weltfernen Utopien, und sie hat sozusagen ein Potenzial, bestehende Verhältnisse schärfer in den Blick nehmen zu können. Vielleicht sogar so etwas wie eine Art Mutpotenzial, wenn man so will. Sie merken schon, es ist, wir können den Begriff nicht statisch fassen. Also ich habe Ihnen sagen, hätte jetzt auch versuchen können, mit einer klaren Definition zu beginnen und sagen, das ist es und das ist es nicht. Es ist ein in höchstem Maße prozessualer Begriff, ein Suchbegriff. Ein Begriff, der ringt auch mit den Verhältnissen und der möglichen Überwindung dieser Verhältnisse. Und das gilt religiös wie nicht religiös. Heribert Prantl wiederum, Süddeutsche Zeitung, hat vor einigen Jahren geschrieben, es gibt Hoffnungen, die erscheinen verrückt, aber sie sind es nicht. Die verrückten Hoffnungen sind nämlich oft gerade diejenigen Hoffnungen, die helfen, nicht verrückt zu werden. Ja, ist was dran. Also dieses, will Ihnen nicht zu viele aktuelle Beispiele nennen, aber wir hatten ja jetzt, oder haben ja die, sagen die, dieses Phänomen der letzten Generation, die sich da hier nun, kann dazu ja stehen, wie man will. Ich finde es schwierig, sie für verrückt zu erklären. Das finde ich schon mal schwierig für einen politischen Diskurs. Das hat man übrigens häufig. Ich will das gar nicht jetzt im Einzelnen einschätzen und beurteilen, aber die Brandmarkung der je anderen Meinung als der Meinung eines Verrückten ist ein Problem. Okay, jetzt, um auch hier gleich sozusagen rhetorisch Ihre Bedenken einzufangen, was Ihnen denn nun der Theologe präsentieren wird. Ein solches Suchen nach neuer Wirklichkeit ist von Vertröstungen auf ein vermeintlich besseres oder ganz anderes Jenseits kategorial unterschieden. Das ist mir nochmal wichtig. Ja, also das alte Heine-Zitat sozusagen, da die Spatzen im Himmel, das ist es nicht. Das heißt, es ist die christliche Theologie, State of the Art, vertröstet nicht aufs Jenseits, sondern nimmt sich der realen Verhältnisse an. Hoffnung im konkreten Fall so vernünftig wie unvernünftig, so undenkbar wie unbedingt notwendig. Man könnte auch sagen, wenn Sie es mit dem Hoffnungsbegriff zu tun haben, dann haben Sie es nicht nur zu tun mit der mit etwas Prozesshaftem, mit dem Ringen, mit dem Suchen, sondern immer auch mit einer eminenten Dialektik. Und die löst sich auch nicht auf. Die löst sich nur in dem Moment auf, wo Sie sagen, es gibt nur das eine oder das andere. Es gibt nur Undenkbares oder es gibt nur unbedingt notwendig. Das heißt, man ist eigentlich permanent in diesem Spiel. Wenn ich Ihnen was zumuten darf in dieser Form der dialektischen Hoffnungsrede, dann empfehle ich Ihnen Paul Ricoeur, französischer Philosoph, der genau diesen permanenten Such- und dialektischen Prozess im Blick auf die Hoffnung, übrigens mit Rekurs auch auf die Erinnerung, auf die Geschichte vornimmt. Theologische Deutungen können dazu dienen, Horizonte der Hoffnung zu erweitern. Also, ich will Ihnen da ein bisschen vorführen, wie wir eigentlich gegenwärtig mit unseren Referenzdokumenten umgehen. Also ich hoffe, dass ich nicht in eine Predigt verfalle. Wenn ich es tue, dann klopfen Sie mich. Ich will Ihnen vorführen, wie Theologie funktioniert. So habe ich den Auftrag heute verstanden. Also es geht um einen Erschließungsprozess. Es geht darum, sich zu überlegen, was machen wir mit dem, was uns überliefert ist eigentlich. Und das hat dann auch ein Bildungselement. Kernaufgabe religiöser Bildung liegt darin, sich über die mögliche Bedeutung von Hoffnung klar zu werden. Mir ist dieser Begriff des Möglichen eminent wichtig. Deshalb habe ich ihn hier kursiv gesetzt. Apple, geht das mit? Jawohl. Die mögliche Bedeutung. Der Möglichkeitsbegriff ist kein, nach theologischem Verständnis, kein Begriff der Wahrheit im Sinne des es könnte, sondern es ist der Ausgangspunkt für die Möglichkeit einer Wirklichkeit. Das noch nicht Eingelöste, das Verheißene, all diese Begriffe tauchen dann auf. Das mal als kleiner Hinweis auf die Bedeutung dieses Möglichen. Jetzt ein paar Orientierung für die Gebildeten unter Ihnen, unter den Verächtern, wie Schleiermacher gesagt hat. Hoffnung, erst einmal Mittelhochdeutsch, Hoffnung, da kommt offensichtlich her, eine zuversichtliche Erwartung des Vertrauens in die Zukunft. Ich habe auch noch gefunden im Grimmschen Wörterbuch, aber das wird inzwischen für nicht sachgemäß gehalten, dass in diesem Hoffnung ursprünglich auch ein Springen drinsteht. Das ist natürlich, wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich komme nachher noch kurz auf Kierkegaard zu sprechen und wenn Ihnen der vertraut ist, für den besteht sozusagen die Frage des Umgangs mit dem Möglichen zum Wirklichen in einem Sprung, der zu tun ist. Also, Elpis, das griechische Wort, ursprünglich meinte das eine neutrale Erwartung, sozusagen man erhofft irgendetwas, was in der Zukunft irgendwie jetzt passieren soll und so weiter, aber wir finden schon bei Platon tatsächlich eine, naja, mit dem Jenseits bin ich nicht so sicher, ich sehe es jetzt hier auch gerade nochmal, ob das nicht schon sozusagen jetzt eine Kolonisierung der platonischen Philosophie ist, wenn wir hier vom Jenseits sprechen. Es geht um etwas anderes, es geht um das höchste Gut, natürlich über den Tod hinaus. Die größten Hoffnungen reichen genau über diesen Tod hinaus. Und dann ein Autor, der sich mit Platon hier beschäftigt, der sagt, der wahrheitsliebende Mensch ist angesichts des Todes ohne Furcht und gute Hoffnungen, da die Seele erst in der Ideenwelt zu ihrer Eigentlichkeit, der Unsterblichkeit befreit und zur reinen Schau der Wahrheit und des wahren Guten gelangen wird. Also, das heißt, die Hoffnung ist sozusagen etwas, was im Zuge der Erkenntnis und der Entleiblichung sich in einer anderen Welt des Guten manifestiert. Das ist jedenfalls die Vorstellung bei Platon. Also sie haben gleichsam eine Überschreitung des Möglichen, die aber natürlich beruht auf einer bestimmten Bereitschaft, in diese Ideenwelt auch einzugehen, um dann dort sozusagen der Wahrheit gewiss zu werden. Also mit anderen Worten, deshalb haben sie hier auch das berühmte Bild, Raphael, die Akademie, wissen vielleicht, Platon hebt den Finger nach oben, Aristoteles, der neben ihm steht, schaut nach vorne und weist sozusagen aufs Irdische, aber Platon natürlich derjenige, der genau diesen Fingerzeig zum höchsten Guten vornimmt. Elpis, wie gesagt, ein Wort, das dann bei Paulus im griechischen Neuen Testament eine große Rolle spielen wird. Noch einmal, ganz wesentlich, das gilt eben auch für die Frage der Qualität der Hoffnung. Sie bleibt letztlich unverfügbar. Noch einmal oder zweimal Schiller, was sind die Hoffnungen, was sind Entwürfe, die der Mensch, der Vergängliche, baut? Ich hätte so viel Zivilisationskritisches zu sagen, aber ich lasse es, glaube ich, fast. Aber mir fällt es beim Bauen hier gerade nochmal ein, die Entwürfe, die der Mensch, der Vergängliche, baut. Es gibt ja so eine, wir sind ja jetzt auch hier wieder sozusagen in Baden-Württemberg im weitesten Sinne. Sie wissen, dass dass ein Element des guten, gelingenden Lebens darin besteht, dass man baut. Hoffentlich nicht auf Sand und hoffentlich auch mit überschaubarem Zinssatz. Aber ist ja eine interessante Ausrichtung, die wir im Blick auf die Zweckhaftigkeit, die vermeintliche Zweckhaftigkeit und Zielsetzung unseres Lebens da eingehen, wenn wir sagen, wir stecken all unsere Energie in einen Bau. Warum eigentlich? Sie merken, ich komme hier als großer Fragensteller. Es tut mir leid, aber da müssen Sie durch. Die Hoffnung jetzt natürlich Schiller, das ist alles noch sehr getränkt und geprägt natürlich von seiner Zeit. Hoffnungslos weicht der Mensch der Götterstärke. Da könnte man nun viel dazu sagen. Sie merken schon, dass da auf einmal von den Göttern und nicht vom klassischen personalen christlichen Gott die Rede ist, deutet auch schon den Umbruch der Zeit natürlich an. Und dann haben Sie Kant, nur ganz kurz, eine der vier Fragen, tatsächlich, was darf ich hoffen? Und bei Kant ist nun das Entscheidende, dass es eigentlich als Erkenntnisprinzip eintritt in eine rein, also stimmt für Kant auch nicht ganz genau, aber jedenfalls so in eine säkulare Sphäre, in der der Hoffnungsbegriff und die großen Fragen, was ich wissen und ich tun kann, zumindest entkirchlicht sind, auch in gewissem Sinne enttheologisiert sind. Das ist die Vernunft, das ist die mündige Auseinandersetzung mit der Welt und den Möglichkeiten, die hier den Hoffnungsbegriff bestimmt. Der verliert sozusagen nicht seine Kraft, aber er wird neu gefasst, dass sozusagen der Ursprungspunkt der deutschen Aufklärung. Kein Nachdenken ohne Hoffnung, über Hoffnung ohne Ernst Bloch. Will Ihnen das nicht alles vorlesen, aber natürlich Prinzip Hoffnung, drei umfangreiche Bände und Sie sehen hier Hoffnung im Sinne also der Suche nach Transzendenz, bei Bloch irgendwie auch so einer Form von Erlösung im Sinne eines Träumens nach vorwärts oder auch der Dämmerung nach vorne. Denken heißt hoffen oder, wie er auch gesagt hat, denken heißt überschreiten. Und das ist ganz interessant bei Bloch, dass man eigentlich sagen muss, abgesehen sozusagen jetzt auch vom politischen Impetus, die das hatte, ist eigentlich für Bloch das Entscheidende die noch nicht erfüllte Hoffnung. Also das heißt, die entscheidende, also es gibt eine ganze Reihe von Passagen von ihm, in denen er sagt, wir sind auf dem Weg dorthin, es ist sozusagen genau dieses noch nicht Erfüllte, dieses immer noch Mögliche. Ich wage nicht auszudenken, so Bloch, was wäre, wenn sich dieser Hoffnungszustand erfüllt hätte. Ja, also bei allem Prinzip Hoffnung und bei diesem Vorwärts und darauf zu, es bleibt in diesem Vorläufigen, wenn man so will, aus systematischen Gründen. Und da haben Sie auch wieder die Rede vom Möglichen. Alles Wirkliche geht über ins Mögliche. Möglich ist alles erst partial Bedingte, als das noch nicht vollzählig und schon gar nicht abgeschlossen Determinierte. Natürlich gibt es eine starke Kritik am entsprechenden protestantischen Gottesbild. als wäre, wie er sagt, ein extrem dualistisches Luthertum statuiert hat, als wäre die Moralität Christi überhaupt nicht in der Zeit, also auch nicht eine des Advents, sondern gänzlich außerhalb der Geschichte. Der Advent ist sozusagen für ihn auch die Metapher für dieses noch nicht Erfüllte. Weihnachten ist schrecklich. Advent ist lebbar. Das bezieht sich jetzt nicht auf das, was Sie vielleicht familiär vor sich haben, sondern das ist ein philosophisches Argument. Es gibt von dort ausgehend eine existenzielle Grundhaltung als fundamentale Hoffnungslosigkeit, Jean-Paul Sartre. Interessant, ich will das überspringen, das hier, will Sie auf Slavoj Žižek hinweisen, den Philosophen, von dem ich nicht ohne Grund ein solches Bild hier projiziert habe. Vielleicht haben Sie schon von ihm gehört. Wenn nicht, empfehle ich Ihnen, wenn Sie mal googeln wollen, Sternstunde Philosophie, Schweizer Fernsehen, Slavoj Žižek, ich glaube, er war mindestens schon zweimal da, dann kriegen Sie ein bisschen was mit von diesem Habitus. Und der sagt nun, angesichts der gegenwärtigen Weltlage, gleichsam im Umkehrschluss zu allen hoffnungsvollen Visionen, ist es angebracht und notwendig, verzweifelt zu sein. Erst wenn es keine Hoffnung mehr gibt, wird der wahre Mut freigesetzt und kann ein fundamentaler Wandel auf den Weg gebracht werden. Interessant, interessantes Weiterdenken, Weiterführen. Wie gehen wir denn damit? Muss man verzweifelt sein, um hoffen zu können? Und was würde das eigentlich bedeuten, wenn wir das tun, wenn es keine Hoffnung mehr gibt? Also diese Denkfigur regt doch, finde ich, sehr an. Vielleicht erschließt sich der Weg erst dann, wenn und wird ein wahrer Mut freigesetzt, wenn das nicht mehr da ist. Sie merken, wir haben es mit Menschenbildern zu tun, mit Grundfragen der eigenen Weltanschauung, der eigenen Positionierung in der Welt. Und insofern ist es alles hoch anregend. Ich komme in einem nächsten Punkt zur biblischen Bedeutung und auch da zu Ihrer gepflegten Information vielleicht. Wir haben es biblisch zu tun mit einer doppelten Gestalt von Hoffnung, nämlich einer, die mit diesseitiger Lebensbewältigung zu tun hat und eine, die sich tatsächlich auf die jenseitige Welt richtet. Das muss ich nochmal klar machen. Wir haben wirklich also beide Traditionen und das kreuz und quer durchs Alte und durchs Neue Testament. Ein paar Dinge will ich Ihnen aufführen. Diesseitige Dimension, und wenn ich jetzt sage diesseitig, dann meint es natürlich nicht ohne diesen Rekurs auf die Gottesbeziehung, aber es ist erstmal eine sehr elementare, eine sehr handfeste Form. Es geht um nicht weniger als ums Überleben. Exodus, Hoffnung des Volkes Israel, Bitte um Befreiung, Führung, Ankunft im gelobten Land, die Hoffnung auf Rückkehr aus dem Exil der Israeliten in babylonischer Gefangenschaft und natürlich prophetische Visionen eines friedlichen, gerechten und gesegneten Lebens. Also sehr, sehr handfest in die Zeit und in die Welt hineingesprochen. Keine Vertröstung, kein sozusagen im Jenseits wird alles besser und so weiter und so fort. Das Alte Testament hat überhaupt erst sehr spät so etwas wie Jenseitsvorstellungen entwickelt. Dazu komme ich gleich noch. Ganz großartige Literatur, die Psalmen als Klage, hoffnungsvolle Klage und als Lob der erfüllten Hoffnung, das finden Sie da. Und Hiob, der Gerechte aus dem Land Uz, der auf ein neues Leben hofft, auch wenn dies angesichts der Endgültigkeit des Todes vergeblich sein mag. Hiob ist als solcher sozusagen ein Grenzgänger zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. So wird er dargestellt jedenfalls. Und man weiß so richtig bis zum Schluss eigentlich, also man traut dem Frieden eigentlich auch am Schluss nicht, wo es dann sozusagen, wo die Geschichte vermeintlich gut ausgeht. Da haben Sie auch den Hiob unter den Freunden. Wie gesagt, es sind Hoffnung als eine Überlebensfrage, alttestamentlich, ganz existenziell. Überhaupt, ich habe das so noch nicht explizit gesagt, ich habe vorher von der Scharnierstelle gesprochen zwischen religiösen und nicht religiösen Vorstellungen zur Hoffnung. Für mich ist ein Begriff, der dieses Scharnier füllt oder ölt, ist der Begriff des Existenziellen tatsächlich. Da sind wir nämlich religiös und nicht religiös gar nicht weit auseinander. Neutestamentlich haben sie auch diese Diesseits, diese harte Diesseits-Hoffnung, Zeichen, Wunder und Worte Jesu und dann der Lobgesang der Maria für die grundlegende Veränderung aller Weltverhältnisse. Das ist gerne so in der Vorweihnachtszeit genommen, aber wenn man sich den Text anguckt, ich wollte da nicht ins Detail gehen, Maria hat die Vision, dass die Mächtigen vom Thron und die Armen, die Erniedrigen erhöht werden. Das finden wir am Anfang des Lukas-Evangeliums, also sozusagen noch als Ouvertüre der Weihnachtsgeschichte. Das muss man sich mal klar machen, was da abgeht im Evangelium bei Lukas. Und natürlich dann die Hoffnung der Gemeinden auf gedeihliches Wachstum, also so eine organisationsbezogene, aber wie gesagt, sehr, sehr handfeste, sehr diesseitige Hoffnung. Die immer aber natürlich getragen ist, das macht die Qualität aus, davon, dass man einen Adressaten hat, auf den diese Hoffnung sich richten kann, sinnvollerweise. Ja, die ist ja nicht einfach nur im luftleeren Raum, sondern die... das ist genau dieses Element. Eigentlich hat man, nehmen wir mal dieses Beispiel dieser Exodus-Tradition, man hat ja permanent, man hat den Staub unter den Füßen und den gestirnten Himmel über sich. Das ist so die Erfahrung der Israeliten oder respektive die Überlieferung dieser Erfahrung. Es ist beides. Handfestes Überleben müssen und sozusagen die Hoffnung darauf, dass man entweder durch eine Wolkensäule, eine Feuersäule, das sind ja dann die Bilder, die da auftauchen, geführt wird, und dass das Manna vom Himmel regnet, ist sozusagen genau dieser Versuch, das Irdische und dieses, wenn man so will, unverfügbare Geschenkte zusammenzudenken in dieser Metapher. So funktioniert biblische Theologie, die aber immer dazu gedacht ist, sich in ein Verhältnis zu dieser Überlieferung zu setzen. Das habe ich jetzt so explizit noch nicht gesagt. Ich habe am Anfang gesagt, die Texte sind Referenzgrößen für uns als Theologen. Das heißt in allererster Linie, es sind Deutungstexte, notwendigerweise zu deutende Texte. Ich kann mir den nicht unter den Arm klemmen und sagen, jetzt weiß ich, wie alles ist und wie alles wird und wie alles geht. Wir haben diesen fundamentalistischen Biblizismus, leider in vielen Spielarten, aber das ist keine saubere, vernunftbezogene Auslegung dieser Texte. Wir haben dann eben auch jenseitsbezogene Hoffnungen, ich habe es schon gesagt, im Alten Testament sehr viel, sehr spät, also die Rede von dem, also Ezechiel, da sind wir im 5. Jahrhundert vor Christus mit der Vision der Auferstehung der Gebeine. Und wir haben dann die Auferstehung der Toten und die apokalyptischen Messias-Ankündigungen, Danielbuch. Das ist 4., 3. Jahrhundert vor Christus. Ja, also wenn Sie klar machen, man setzt das so im 9., 8. Jahrhundert vor Christus, setzt man die großen schriftstellerischen Werke voraus des Alten Testaments, 9., 8. Jahrhundert vor Christus. Und dann dauert es aber nochmal 500 Jahre, bis die mal auf die Idee kommen, dass es sowas wie ein Jenseits geben könnte. Ganz interessante, späte Entwicklung. Und mein Kollege Konrad Schmid in Zürich hat eine Theologie des Alten Testaments geschrieben und er formuliert so wunderbar, es gab einen längeren Prozess der Kompetenzausweitung Gottes in den Bereich des Todes hinein. Großartig. Ja, also dieser alttestamentliche Gott war am Anfang nicht kompetent, den Tod zu überwinden. Es war einfach keine Tradition, es gab den Sheol und da ist man abgesunken und das war's dann, Asche zu Asche. Aber Gott hat seinen Kompetenzbereich ausgeweitet im Laufe der Jahrhunderte. Neutestamentlich, die Jenseits, sagen wir, über die Diesseits-Metaphorik haben wir gesprochen, neutestamentlich jenseitig, Auferstehung natürlich der Toten als Überwindung des Todes, der neue Himmel, die neue Erde als ein Lebenstrost und es kann gehofft werden auf so etwas wie eine Vollendung oder Verwirklichung. Das heißt, es ist natürlich, also es gab ja dann in den frühen christlichen Gemeinden, ich habe das hier geschrieben, das erhoffte baldige Ende der diesseitigen Welt, also die sogenannte Parousie, die Naherwartung, die die umgetrieben hat, deshalb auch die großen Fragen in den Paulusbriefen, was passiert mit denjenigen, die schon gestorben sind, bevor sozusagen die Auferstehung der Toten stattgefunden hat und so weiter und so fort, oder die bevor das verkündet wurde, stellen sich eine ganze Reihe von Fragen. Und das gilt wie auch übrigens für das Alte Testament, hochinteressant, die Rede von der Auferstehung der Toten wird zum Markenkern des eigenen Selbstverständnisses. Ich habe jetzt gerade übers Wochenende, aber ich war spät dran mit der Ablieferung eines Beitrags, da ging es um die Frage, wie man Kreuz und Auferstehung, also Karfreitag und Ostern, wie man das heute Schülerinnen und Schülern, da gibt es konkret so ein Lehrbuch für Lehrkräfte mit verschiedenen Themen, die man da abhandeln soll. Und mir wurde das Thema zugegeben, Karfreitag und Ostern. Wie kann das in der Schule thematisiert werden? Und das ist ja schon interessant, dass man, auch wenn man nochmal die Exegeten da konsultiert, die sagen, klar, es gab natürlich, das ist auch historisch einigermaßen fixiert, es gab die Kreuzigung eines Jesus mit seiner Jüngerschaft, das belegt Tacitus, viele von Alexandria, einige andere auch. Das heißt, da gibt es außerhalb der Evangelien tatsächlich auch so etwas wie historische Notizen zu diesem Ereignis. Unter Pontius Pilatus kommt da alles vor. Und dann ist aber Schluss. Dann erfahren sie außerhalb der Evangelien nichts mehr von Ostern oder Auferstehung oder was auch immer. Und die Exegeten sagen natürlich, ja, was ist da passiert? Und es gibt dann unterschiedlich starke Formulierungen, aber die einen sagen durchaus, naja, es muss irgendeine Erfahrung stattgefunden haben, die dazu geführt hat, dass überliefert wurde, Jesus sei auferstanden. Es bleibt eine Deutung dessen, was nach dem historisch einigermaßen verlässlichen Tod Jesu Christi, was denn da nun eigentlich passiert sein soll. Sagen selbst eingeschworene Exegeten, literarisch gesprochen, haben wir es mit einem Deutungsprozess zu tun, der da überliefert ist. Also auch da merken Sie, die Auferstehung, von der dann Paulus sagt, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens, ist von Anfang an, jetzt muss man aufpassen, was man mit literarisch sagt, aber es ist sozusagen erst einmal ein dokumentiertes Ereignis, das basiert auf der Hoffnung derer, die überliefert haben. Und jetzt kann man die ganze Frage nach der Historizität und nach der Wahrheit und der Wirklichkeit stellen und so weiter und so fort. Jedenfalls Hoffnung auf die Auferstehung wird zum Markenkern. Klaas Huizing, der noch kommt oder schon da war, kommt, sagt, es wird überhaupt zum Markenkern der christlichen Theologie. Also das heißt, sie kriegen eine Aufladung. Man muss ja irgendwie sich erklären, was passiert denn nun mit diesem Gekreuzigten? Was ist mit dem Anspruch der Gottessohnschaft und all diese Dinge? Jetzt muss man ja erklären, das kann doch nicht alles vorbei sein. Und dann kommt sozusagen und jetzt können Sie anfangen zu spekulieren, was ist der Realitätsgehalt der Überlieferung der Auferstehung? Offene Frage. Aber so ist es geworden, literarisch. Wir haben beides, wir haben einen engen Zusammenhang zwischen Hoffnung und Gebet. Das ist nun, also so hängt beides zusammen, das Diesseitige und das Jenseitige. Man fragt sich ja, was war der Modus, wie sollten sich die Gläubigen denn darin aufhalten? Und da spielt das Gebet eine ganz große Rolle. Also sozusagen die Haltung, in der man mit diesem Dies- und Jenseitigen umgeht, finden Sie bei Exodus, finden Sie bei den Propheten, finden Sie eben bei Maria und vielen anderen Dokumenten. Und deshalb war ja auch schöne literarische Geschichte, kennen Sie alle, die Jünger, die da im Garten Gethsemane einschlafen. Und Jesus hat sie noch, also nach der Überlieferung hat sie gebeten, darum, bleibt wach und betet mit mir. So, versucht diese, jetzt mal in meinen Worten, versucht diese Spannung zwischen Diesseits und Jenseits zu halten. Was machen die? Die schlafen ein. Ja, also, kleine literarische Pointe, sie haben die Spannung nicht gehalten. Zwischen dem, was da ist und dem, was sozusagen möglich werden kann. Und diese Spannung wäre aushaltbar oder wäre, die Haltung ist die des Gebets. Also ganz ein wichtiger Akt sozusagen, sich hier auf diese beiden Dimensionen einzulassen. Hoffnung ist nie nur ein individuelles, das habe ich bisher noch nicht gesagt, aber ganz wesentlich für die jüdische und christliche Tradition, ist nie nur was Individuelles, sondern es ist immer ein gemeinschaftliches Lebensprinzip. Der Mensch hofft nicht nur für sich, sondern auch für die anderen und mit allen anderen. Das führt eben Paul Ricoeur in die schöne Formulierung, dass er sagt, eigentlich ist Hoffnung nichts anderes als die Anerkennung des Anderen. Hoffnung als Anerkennung des Anderen, schöne Formulierung. So, und jetzt haben wir also sagen diese Bilder, die biblischen Bilder, neuer Bund, neue Schöpfung, Glaube, Liebe und Hoffnung. Und da kommt nun tatsächlich zur Sprache diese Beziehungsdimension zwischen göttlicher Zusage und menschlicher Antwort. Also das heißt, das Ganze wird zusammengehalten nach theologischer Überzeugung, dass da sozusagen eine Beziehung entsteht zwischen Gott und Mensch. Nicht nur entsteht, sondern immer schon da ist. Deshalb ist auch die Schöpfungsgeschichte, um die sich so viel rankt, nun Evolution und Schöpfung und 7 Tage oder wie viele Tage. Der Witz der Schöpfungsgeschichte bei Genesis ist nicht, dass sie versucht, den Anfang der Welt zu erklären, sondern den Anfang der Gottesbeziehung zu erklären. Ein großer Unterschied. Würde manches entlasten von diesen Evolutions- und Co-Kreationsstreitigkeiten. Lieber Kollege, wie lange habe ich noch Zeit? Och, ich will ja noch diskutieren mit Ihnen. Also 10 Minuten, halten Sie noch 10 Minuten aus?
Ja.
Gut, also wunderbar. Dann diese Beziehung, wir reden von der Relationalität biblischer Hoffnung in zeitbezogen, auch in zeitbezogener Hinsicht. Also man stellt sich auch ein Verhältnis zur Zeit, Gottes Zeit, die Zeit steht in Gottes Händen. Und insofern ist immer dieses Miteinander von Anfang, Gegenwart, Ende oder von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, man muss immer alles drei mitbedenken. Das ist, finde ich, jetzt rede ich mal von meiner eigenen Präferenz, also ich habe es nicht so mit den linearen Kreisläufen, wo es immer wieder von vorne losgeht. Das kennen Sie aus anderen Traditionen, hat auch viel zu tun mit den Naturerfahrungen, die Menschen gemacht haben jeweils und so weiter. Also dieses Zirkulare, das finde ich immer so ein bisschen komisch. Und insofern haben wir es hier wirklich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist in sich ein Bündel, das tatsächlich einen Anfang und ein Ende hat. Wie gesagt, biblische Überlieferung keineswegs nur als vertröstende Zukunftsaussage, sondern Relevanz, die dem gegenwärtigen Glaubensleben seinen tieferen Sinn geben soll. Überspringe ich mal, weil ich könnte Ihnen jetzt vorführen, wo sich das sozusagen theologisch nochmal in der Tradition verankert. Thomas von Aquin sei hier zumindest mal genannt, den überspringe ich jetzt aber mal. Bei Luther vielleicht nur so viel, diese schöne Unterscheidung, die er getroffen hat, das finden Sie oben, eine innerweltliche menschliche Hoffnung, spes hominum. Dann gibt es eine bewahrende Hoffnung, spes negativa, da merken Sie sagen, die alte scholastische Tradition, dass diese Begriffe nochmal ausdifferenziert werden, also die bewahrende Hoffnung, na hoffentlich ändert sich nichts, so. Und es gibt dann dazu im Unterschied eine spes affirmativa. Also Sie merken schon vom Begriff her, das Affirmative, da findet etwas statt, da entsteht eine Dynamik, da füge ich mich, da gebe ich mich in etwas hinein und zwar in etwas, was mir bereits verbürgt ist durch die göttliche Verheißung, so jedenfalls eine Interpretation. Das heißt, der Gedankengang bei Luther ist der, dass einem diese Hoffnung ohnehin geschenkt wird. Ja, also das ist nichts, was man aktiv eigentlich betreiben kann, sondern sie wird geschenkt, sie ist zu empfangen. Und wenn das nicht stattfindet, dann hat der Mensch ein zu geringes Vertrauen auf die von Gott her bestimmte Beziehung. Das ist nun so ein reformatorischer, böse Geister würden sagen, ein reformatorisch-theologischer Zirkelschluss. Aber die Denkfigur ist interessant. Ja, ich kann mir etwas nicht selber geben, ich kann es nur empfangen. Das ist diese, setzt einen gewissen Glauben voraus, der mir wiederum aber auch geschenkt wird. So, jetzt kann ich natürlich sagen, naja, also dass ich daran glaube, dass mir etwas geschenkt wird, setzt dann offensichtlich voraus, dass ich glaube, dass mir etwas geschenkt wird. Also, und dass mir jemand etwas schenkt. Wie gesagt, man kann es als Zirkelschluss interpretieren. Der Begriff des Vertrauens ist aber einfach der bei Luther hier eine große Rolle spielt. gegen die Zumutung, dass man sich sein Heil selbst erschaffen und bauen könnte. Jetzt ganz kurz noch auf Kierkegaard, weil der einfach hochinteressant ist. Also einer der Begründer dessen, was man dann später den Existenzialismus genannt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen seine Biografie empfehlen soll. Also vieles von dem, was er geschrieben hat, beruht auf einer höchst unglücklichen Liebesbeziehung. Daraus ist eine ganze Philosophie und Theologie geworden. Also hochdramatisch jedenfalls, aber ein Punkt ist dieses menschliche Gefühl trostloser Hoffnungslosigkeit, davon geht er aus. Es ist auch nicht so lustig, wenn Ihnen der eigene Vater im Alter von 7 oder 8 Jahren sagt, dass keines der Kinder, inklusive Sören Kierkegaard, es waren 7 Kinder, älter werden wird, als der Herr Jesus Christus geworden ist. Das hat der Vater den Kindern erzählt. Das ist ein gewisses Joch, das sie dann für den Rest ihrer Existenz mit sich rumtragen, würde ich sagen. Kierkegaard hat es dann um 10 Jahre verlängert, diese Vision des Vaters. Aber Sie merken schon, also diese Existenzhaltung ist bei ihm eigentlich eine, die auch ringt, permanent ringt. Wie ist das mit Gottes Gegenwart? Sie müssen sich vorstellen, dänischer Lutheraner, der kommt genau von dieser lutherischen Tradition her, in der einem alles geschenkt wird und in der alles empfangen wird. Und jetzt stellt er fest, es ist eigentlich alles ganz anders. Das war das große Ringen bei Kierkegaard. Und dann eigentlich zu sagen, gibt es so etwas wie Hoffnung, wieder die Hoffnung in der Nacht der Hoffnungslosigkeit. Und dann eben die Rede vom Paradox. Da merken Sie wieder, das sind diese Suchdynamiken, das sind diese Prozesse, das ist dieses nicht fertig werden und nicht mit sich im Reinen sein und so weiter und so fort. Und deshalb dieser Sprung, der eigentlich nur noch am Ende bleibt, als die letzte Möglichkeit, also des Vertrauens. Der Sprung ist metaphorisch gemeint natürlich bei ihm, aber es braucht etwas Überschreitendes, sonst kann ich dem gar nicht nahe kommen, worauf ich vielleicht noch hoffen kann. So viel dazu. Jürgen Moltmann, Tübinger systematischer Theologe, der schon in den 60er Jahren eine Theologie der Hoffnung geschrieben hat und das hat nachhaltig geprägt. Warum? Weil er sich nochmal dieser Thematik der Eschatologie angenommen hat, der Lehre von den letzten Dingen, und wir sind in den 60er Jahren und nochmal sehr deutlich gesagt hat, das muss bezogen sein auf das Diesseits. Auch wenn die theologische Tradition ja immer schon da war, aber die ist verschüttet geblieben über die Jahrhunderte hinweg. Und er hat sozusagen die Lehre von den letzten Dingen verbunden mit einer politischen Befreiungstheologie in den 60er Jahren. Bis heute prägt, er lebt auch immer noch, ist glaube ich jetzt 95 oder so, schreibt auch immer noch und so weiter, also ganz unglaublich. Aber das ist nun der christliche Hoffnungsbegriff in einer bestimmten politischen, mit einer starken politischen Konnotation. Er war sehr einflussreich im Zusammenhang der südamerikanischen Befreiungstheologie der 60er, 70er Jahre. Ich will Ihnen fast zum Schluss etwas zeigen, nämlich nochmal eine Grundunterscheidung, die mir sehr einleuchtet. Man kann nämlich unterscheiden zwischen der Hoffnung als einem materialen Begriff und Inhalt, wo ich sage, so, das ist es jetzt, das habe ich jetzt in der Hand, und der Hoffnung in einem modalen Sinn, also die sich als Haltung auszeichnet, in der eigene Lebensvollzug geführt wird. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz schöne Unterscheidung. Also es fällt einem schwerer zu sagen, das genau ist es, als vielmehr zu sagen, ich begebe mich hinein in einen solchen Modus, in eine Haltung, eben bei Luther des Vertrauens, bei Kierkegaard des Sprungs, bei Thomas von Aquin im Blick auf eine bestimmte Gottesbegleitung und so weiter und so fort. Und das finde ich ganz wesentlich, also dass eigentlich Hoffnung immer diesen, wie gesagt, prozessualen, modalen Charakter hier hat und kann dann eben das Leben in einem theologischen Sinn qualifizieren. Fulbert Stefensky, katholischer Theologe, nennt das Ganze dann auch eine göttliche Tugend, das ist der Begriff, den er von Thomas von Aquin hernimmt, und einer weisheitlichen Praxis. Jetzt kommt nochmal ein Begriff ins Spiel, den ich noch gar nicht genannt habe, der Weisheit. Hoffnung hat mit Weisheit zu tun. Da merken Sie nochmal, das ist ein ganz anderer Modus, eine ganz andere Art, als jetzt zu sagen, das ist immer schon alles gleich definitiv zu klären. Sondern man ist in so einem, vielleicht haben Sie schon gemerkt, ich habe es noch nicht genau identifiziert, aber für mich sind Theologie und Philosophie sehr viel näher beieinander, als man das landläufig vielleicht meinen würde. Weil ich glaube, dass eine Theologie ohne Philosophie ehrlich gesagt keinen Sinn macht. Philosophie macht vermutlich ohne Theologie Sinn, möglicherweise, können wir darüber sprechen. Andersrum jedenfalls ist das nicht der Fall. Wir haben die schöne Disziplin der Religionsphilosophie bei uns an der Fakultät. Da sehen Sie schon, da gibt es Versuche, das zu verbinden. Also, es geht um eine bestimmte Disposition des Menschen, eine Haltung, die aber nun auch, das jetzt ganz zum Schluss und ganz kurz, die auch auf Bildungsprozesse sich bezieht und bezogen ist. Also man stellt sich die Frage, was machen wir jetzt mit dieser theologischen Tradition, ich als praktischer Theologe, wo erdet sich das sozusagen? Und ich gehe einfach noch, den Paulo Freire lasse ich, den überspringe ich mal, schön wäre das auch, aber jetzt hat mich der Computer verlassen. Da ist auch nichts mehr. Ist der auf die Zeit eingestellt, dass ich jetzt aufhören soll? Herzlichen Dank für. Das ist mir jetzt auch schon eigentlich noch nie passiert, dass ich jetzt schon danke, obwohl ich noch gar nicht fertig bin. Ich zitiere nochmal Klaas Huizing. Ich empfehle ihn sehr, hierher zu kommen, wenn er referiert. Der hat vor einiger Zeit gefragt, noch gar nicht so lange her, in einem dicken, furchterregenden Buch unter dem Titel Lebenslehre, ist das eschatologische Büro geschlossen oder abgewickelt oder wieder neu eröffnet? Also das eschatologische, eben die Lehre von den letzten Dingen. Was ist denn, was macht die Theologie mit diesen Hoffnungsfragen? Und wie geht sie mit diesen letzten Dingen eigentlich um? Und es ist tatsächlich die Frage auch bis in die Bildung hinein. Ich habe am Anfang gesprochen von der Hoffnungslosigkeit vieler Kinder und Jugendliche. Und aber jetzt fasse ich nochmal so zusammen, die Thematisierung von Hoffnung als Möglichkeit kann, so verstehen wir jedenfalls religiöse Bildung, sensibilisieren für den Tatbestand unerfüllter Hoffnungen und für notwendige Alternativen als einer möglichen neuen Wirklichkeit. Und da sind dann so Elemente wie eben ein utopisches Potenzial. Wir haben Reich Gottes, Gleichnisse, Psalmen, ich habe Ihnen manches vorgeführt. Das könnten Hoffnungstexte sein. Es gibt sehr eindrückliche Protokolle von Unterrichtsgesprächen, Unterrichtssituationen eines Kollegen von mir zu den Psalmen, wo er einfach deutlich macht, da genügt eine bestimmte Sequenz. Ich erinnere mich daran, es gibt dieses Psalm 31, wo es so heißt, ich bin wie ein Gefäß, das zerbrochen ist. Und der Kollege hat diesen Vers genommen und hat den in Unterrichtsprozesse hineingenommen. Ich bin wie ein Gefäß, das zerbrochen ist. Und hat das dokumentiert, was da für Gespräche daraus entstanden sind. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und es geht nicht darum, dass die Kinder und Jugendliche, dass die jetzt lernen sollen, bitte glaubt an den Psalm oder lernt ihn auswendig oder was immer man da so alles vermutet. Wir reden heute tatsächlich nicht mehr nur vom Philosophieren in Unterrichtszusammenhängen, sondern auch vom Theologisieren. Das Theologisieren als eine eigene Form des übrigens sokratisch angelegten Kommunikationsprozesses. Und tatsächlich gibt es Untersuchungen darüber, dass hier auch Resilienz gestärkt werden kann, wie immer man das im Einzelnen dann auch feststellen kann und feststellen muss. Das ist empirisch weiter zu prüfen, aber Sie sehen, das ist so die Haltung und das Verständnis, mit dem wir heute religiöse Bildung betreiben, jedenfalls in dem, wie wir Lehrkräfte sensibilisieren für die Möglichkeiten und Notwendigkeiten, aber auch die Grenzen und die Problematiken ihres eigenen Unterrichtens. Vielen Dank. Jetzt komme ich tatsächlich dazu. Dankeschön.
Thomas Schlag, herzlichen Dank für die Einblicke, Ausblicke auf Hoffnung. Ähm, Sie haben wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich werfe mal vielleicht eine erste auf. Wo ist denn die ganze, also bei all dem Reden über Hoffnung, wo bleibt denn die Apokalypse-Begabung der Theologie? Oh. Also ich hätte doch gern ein bisschen eine Endzeit heute Abend.
Naja, also es ist ja so, die Tradition der Apokalypse, die übrigens, ich habe es kurz am Daniel-Buch deutlich gemacht, drittes Jahrhundert vor Christus geht es los, also spät. Und dann haben sie, die Bibel endet mit der Johannes-Apokalypse, also dem Buch der Offenbarung, letzten Buch der Bibel. Das sind natürlich Entscheidungsdokumente. Das heißt, jetzt gucke ich wirklich von außen drauf, was ist die Funktion, respektive was ist die Genese dieser Schriften? Ja, die Genese besteht darin zu sagen, jetzt oder nie, jetzt kommt es drauf an, jetzt steht uns unmittelbar etwas bevor oder wir müssen entscheiden, was mit unserem eigenen Glauben passiert und so weiter und so fort. Das heißt, als literarische Dokumente rufen sie in die Unbedingtheit. Und wie das halt häufig so ist bei Dokumenten, die in die Unbedingtheit rufen, die fallen dann auch entsprechend radikal aus. Es gibt dann eben nur entweder oder. Noch verbunden natürlich mit Schreckensvisionen, das ist ja immer auch ein Element, mit dem man die Dringlichkeit nochmal erhöht und erhöht hat. Denken Sie an dann sehr viel später natürlich Hieronymus Bosch. Das sind ja auch solche sozusagen Endzeit-Entscheidungsbilder. Und wir haben in jeder Generation diese Formulierungen, wonach es heißt, jetzt gehen wir aufs Ende zu und die Zeit drängt und so weiter und so fort. Es ist, je nachdem wie man es jetzt im Einzelnen anschaut, aber es ist natürlich aus einer bestimmten Glaubensüberzeugung gewachsen, derer, die es überliefert haben. Es sollte aber auch darum gehen, dann die Kolonnen zusammenzuhalten. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen funktionalistisch. Ja. Die Reihen zu schließen angesichts der Dringlichkeit. Und ehrlich gesagt, so betrachte ich das. Also wenn ich heute die Johannes-Apokalypse oder einzelne Passagen oder Sequenzen, wenn mir die mal wieder sozusagen vor Augen kommen, da kommt dann, sagen meine existenzielle Betroffenheit ein Stück weit an ihre Grenze. Also ich kann mich auf diese Bilder nur schwer einlassen, sage ich ehrlich gesagt. Aber die Freiheit nehme ich mir als Protestant oder Theologe, mit diesen Texten so umzugehen, dass ich sage, ist mir das jetzt nützlich oder nicht? Ich finde, wir haben so viel Apokalypse, da brauche ich den Johannes nicht noch.
Ja. Haben Sie ein bisschen Apokalypse beizutragen oder Hoffnung? Wenn Sie Fragen stellen wollen, dann raus damit. Ich werde die dann kurz wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Aber ja, nützen Sie den Hoffnungsexperten hier unter uns. Sie hatten sich zuerst gemeldet. Also Sie wollen es nochmal wissen, wo ist denn jetzt die Hoffnung? Und welche Hoffnung dürfen Sie noch haben? Raus damit, Herr Schlag, wir wollen es jetzt wissen.
Ja, also ich habe ja unterschieden zwischen diesem materialen Gehalt gegen Ende von Hoffnung und diesem modalen. Also einerseits, jetzt wäre sozusagen das, ich könnte Ihnen jetzt das gebrauchsfertige Paket mitgeben und sagen, darauf können Sie noch hoffen oder so können Sie noch hoffen. Dazu sage ich gleich noch gerne einen Satz. Das andere ist aber mir nochmal wichtiger, nämlich ich wollte in Ihnen auslösen, dass es etwas auslöst. Das ist, glaube ich, gute Theologie und gute Philosophie, dass ich Ihnen bestimmte Aspekte nenne, die, sei es historisch oder literarisch und inhaltlich, die eine Rolle gespielt haben in all dieser Entwicklung und in all diesen Bezügen, die man aufbauen kann zu dem, was Hoffnung meinen könnte. Aber Sie mehr dazu anregen wollte, das fand ich jetzt ganz schön, Sie haben es so formuliert, jetzt muss ich mich da irgendwie selber zurechtfinden zwischen all den Dingen. Genau so ist es. Das nehme ich Ihnen, kann ich Ihnen aus systematischen Gründen nicht abnehmen. Wenn Sie es aber ein bisschen, ich will mich jetzt auch da nicht sozusagen rausschleichen, Wenn Sie mich aber fragen wollen, wo ist denn der materiale Bezug oder Inhalt für das, was uns noch Hoffnung macht, noch, sage ich auch noch, sehe ich natürlich schon, dass wir, also ich als Theologe sage ich natürlich, meine Hoffnung lebt davon, dass es etwas gibt, was weit über mich selber hinausgeht, und das ist für mich eine Form, die ich als eine bestimmte Beziehung schon auch beschreiben kann. Das wäre eine christliche Hoffnung, die sich auf bestimmte Überlieferungen und Deutungen einlässt und denen nachgeht. Aber wenn Sie es profan haben wollen oder säkular, haben wir ja Gott sei Dank an allen Ecken und Enden Menschen, die nach wie vor mit erheblicher Energie und Engagement und Kraft und gegen alle Wirklichkeit sich so einsetzen, dass sie sagen, die Hoffnungslosigkeit ist keine Alternative. So. Also insofern bin ich so mit dieser, es ist ja ganz häufig eine Frage der Perspektive, wie guckt man auf die Verhältnisse, und dann haben sie die öffentlichen Debatten, gesellschaftlichen Debatten, dass man sagt, ja, die Gesellschaft geht da und dahin und es wird jetzt, kommt der kalte Winter und ich weiß nicht, alles möglich, das ist ja alles nicht falsch. Ich unterscheide gerne zwischen dem makroskopischen und dem mikroskopischen Bild. Und das Makroskopische, da wird uns vorgeführt, dass wir in einer unendlichen Krisensituation sind. Die Zahlen haben es ja auch deutlich gemacht. Es gibt aber zum Glück, wenn man unter das Mikroskop schaut, ganz viel, was mir enorm Hoffnung macht. Menschen, die sich engagieren, Menschen, die sich einsetzen, die Angehörige pflegen, unter Einsatz ihres Lebens alles Mögliche tun, eben alles Mögliche tun. Und insofern fände ich es unglaublich schwierig zu sagen, das ist nicht auch Teil dessen, was Sinn macht. Und sich an diesen Vorbildern, Beispielen zu orientieren, die gar nicht kommen müssen aus irgendeiner prominenten Welt XY, sondern Vorbilder des Alltags. Ich finde auch eigene Erfahrungen, die man macht, von denen man auch sagen kann, was ist da für eine Kraft oder eine Dynamik und Potenzial und so weiter. Also suchen und hoffentlich Dinge finden, bei sich selbst, bei anderen. Und wenn das jemand mit Referenz auf biblische Texte, oder wir haben jetzt die Zeit, in der werden jetzt wieder die, taucht das Weihnachtsoratorium und alles mögliche taucht wieder auf, da die Ohren aufzumachen und zu sagen, was für eine Qualität könnte hinter diesen Überlieferungen stecken, was könnte da für eine Qualität drin stecken, und das können biblische, theologische Texte sein, müssen es aber nicht. Ich glaube, das Problem liegt weniger darin, welche Texte wir nehmen, sondern vielmehr, wie wir sie lesen. Und also vier Zeilen eines Psalms können mehr Qualität haben als ein Leitartikel irgendeines Magazins oder einer Zeitung. Aber man muss lesen wollen und vielleicht auch entschleunigen an manchen Stellen. So. Aber das sind jetzt, wie gesagt, das sind Annäherungen an diese Haltung. Und ich meine, ja, so kann es ja nicht ohne Grund hat dann eben Kierkegaard springt, Luther vertraut gegen alle Vernunft. Es ist auch, hat immer was mit eigenen Entscheidungen zu tun. Das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Und wer da was, wo, wodurch entdeckt, da kann ich nur, es klingt banal, aber eigentlich setzt es voraus, die Bereitschaft, etwas entdecken zu wollen. Schlimm ist, wenn man fertig ist in dem, was man meint, entdecken zu können und zu wollen. Dann haben Sie sozusagen, dann setzen Sie eine Grenze im Diesseitigen, die in vielerlei Hinsicht einfach auch langweilig ist. So. Sie merken, ich bleibe vage, aber aus programmatischen Gründen. Nee, aber ich meine, vielleicht letzter Satz, einfach dazu, damit es nochmal klar wird. Sie haben ja heute ganz viel, haben auch große Diskussionen bei uns an der Fakultät, ganz viel Formen der Spiritualität, der Suche, der Meditation, der alles Mögliche. Was mir da immer so ein bisschen auf den Zeiger geht, ist diese Wortlosigkeit und Textlosigkeit an vielen Stellen. Ich sage, es ist ja, man kann ja natürlich sich in bestimmte Empfindungen hineinbegeben, ist auch alles gut, aber ich würde immer gerne noch mitdenken bei dem, was ich da tue. Und aber es ist interessant, dass es die Tendenz im Moment gibt, dass man sagt, naja, wir gehen hinaus, um wieder Sinn zu finden, müssen wir uns in eine Woche in einen Retreat begeben und da muss es aber still sein und da muss gar nichts passieren und da will ich auch nicht denken und da will ich auch nicht lesen und so weiter. Vielleicht so Phasen sind natürlich auch hilfreich und wichtig, aber eigentlich ist es doch schade, wir haben so unglaubliche Traditionen, literarischer, biblischer Art, das dafür zu nutzen, sich zu überlegen, wie nähert man sich dem an oder gehen Sie, sehen Sie ganz häufig, wenn Kirchen geöffnet sind, weiß nicht, wahrscheinlich ist es ja auch so ein Konstanz, dass die inzwischen halt dann auch tagsüber geöffnet sind, dann setzen sich die Menschen, also sie werden ja relativ gut besucht, dann setzen sich viele in eine Bankreihe und genießen für sich, ist auch richtig so, die Stille und den Ort jenseits alles umtriebig und so weiter. Ich denke dann manchmal, okay, gut, das ist jetzt aber ja nicht nur ein leerer Raum, in dem ihr euch gerade befindet. Da gibt es Symbole, da gibt es alles Mögliche. Also und so, das ist so für mich so ein bisschen der Punkt. Theologie ist in der Entstehungsgeschichte von der Bibel, biblischen Überlieferung bis in die gegenwärtige Theologie, das ist nie nur leerer Raum. Da wird wild hineingegriffen in alle möglichen Bezüge. Und das heißt, eigentlich ist Hoffnung, muss sich immer wieder auch inspirieren lassen von dem, was an Traditionen da ist.
Vor dem, wie wir lesen, steht womöglich, dass wir lesen.
Ja.
Und zum auch Beispiel das. Auch diese Symbole.
Ja, völlig. Ja.
Irgendwo muss man ja mal anfangen.
Ja.
Mit dem Futter.
Ja.
Sie hatten eine Frage. Sie schließen nochmal an das, was die Jünger beinahe verpennt hätten, was ihnen aber Anstoß gab, weiterzumachen und zu sagen, da muss was gewesen sein. Und fragen nach, welche Rolle spielen denn jetzt die Beiträge, die wir aus der mystischen Tradition ziehen können?
Ja, also Sie haben völlig recht. Das ist ein interessantes Phänomen, dass Sie eigentlich im Zusammenhang der mystischen Überlieferung und auch der mystischen Praxis, Meister Eckhart sozusagen vorneweg, da haben Sie ja einerseits einen ganz starken Bezug wiederum auf die biblischen Traditionen und Überlieferungen und dann haben Sie aber eine Haltung, die für Meister Eckhart ganz wichtig war. Und das nannte er interessanterweise Einbildung. Und das ist aber jetzt nicht Einbildung in dem Sinne, wie wir heute den Begriff führen, dass jemand eingebildet ist oder sowas, sondern der höchste Gang und damit auch so etwas wie ein Ansehen oder einen ersten Anschein, sag ich mal so, von erfüllter Hoffnung besteht darin, dass man sich nach mystischer Tradition hineinbildet in die Gegenwart Gottes. Durch entsprechende Gebetspraxis, Ritualpraxis und so weiter und so fort. Das heißt, der Bildungsbegriff, den wir heute so frei von der Leber weg benutzen, der hat seinen Ursprung bei Meister Eckhart in diesem Einbildungsgedanken. Also wirklich wörtlich auch. Und Einbildung ist aber ein Vorgang mit, heute sagen wir so, ein ganzheitlicher Vorgang, heute ist der Begriff, es muss immer alles ganzheitlich sein. Ist aber tatsächlich so gemeint. Das heißt, die Seele, der Seelenfunken, von dem Meister Eckhart sprach, ist dieses Element, in dem wir Gottes Gegenwart spüren und wenn wir uns hinein versenken, das sind all diese Bilder, die übrigens habe gerade neulich gesehen, ist eine Arbeit erschienen über die Zusammenhänge oder über die sexuelle Metaphorik der Mystik. Das ist alles da, alles da. Jetzt können Sie sagen, ja, ist das jetzt, was ist das? Ist das jetzt noch Theologie oder was hat die umgetrieben und so weiter? Also, aber die Metaphern, die da gefunden werden, sind ganz nahe bei engsten, allerengsten Liebespartnerschaften und dem Liebesakt selbst sogar. Und das ist alles der Versuch gewesen, in eine Haltung zu kommen, in der nichts mehr zwischen Gott und dem Menschen steht, um die sagen, unbedingte Beziehung spüren zu können, erleben zu können. Das ist die mystische Grundidee. Ja, also gar nicht mehr so, ist Gott nun jenseits, ist er drüber, ist er daneben, ist er irgendwie, keine Ahnung, überhaupt da, sondern dieses Einbilden ist ein körperlicher und gleichzeitig bewusstseinsbezogener Grundakt, in dem der Mensch eben nicht, das ist ein bisschen die andere Semantik, heute sollen sie immer zu sich selbst kommen. Ja, spirituelle Praxis, mach das eine Woche, dann kommst du zu dir selbst. Das ist nicht die mystische Idee. Die mystische Idee ist, dass du zu Gott kommst. Und sich damit die Frage, ob Hoffnung möglich ist zur Erfahrung, Sie haben den Begriff der Erfahrung vorher selber auch verwendet, zur Erfahrung gießt, dass Hoffnung Wirklichkeit gewinnt, sich erfüllt. Also auf die Spitze getriebene Hoffnung auf Hoffnung hin, sozusagen. Das ist die Mystik.
Ich habe die Hoffnung, dass wir die zwei Fragen, die noch angezeigt wurden, noch hinbekommen.
Ja.
Sie zuerst. Also haben die jungen Leute zu wenig Hoffnung und könnte man die ihnen mit etwas mehr Bibellektüre einimpfen?
Na, das wäre jetzt so die, vielleicht haben sie sowas heute Abend von mir erwartet. Wenn ich sowas mache, das habe ich natürlich nicht
dann
getan.
Dann hätte ich jemand anders eingeladen.
Ja, gut. Da wären mir auch ein paar Leute eingefallen, die man dazu hätte einladen. Nein, also so ja nicht. Also ich habe ganz am Schluss gesagt, es gibt tatsächlich die Beobachtung, dass eine gewisse Resilienzsteigerung stattfinden kann durch eine Form des, der Bildung, die hier etwas mit ins Spiel bringt, was vielleicht den Jugendlichen nochmal eine Stimme gibt oder eine andere Perspektive gibt. Sehr zurückhaltend, sehr zurückhaltend. Ich bin auch gar nicht sicher, ob wir mit irgendeinem Bildungsvorgang die Krisenhaftigkeit oder die Krisenerfahrungen von Jugendlichen, ob wir die überhaupt bewältigen, schon gleich gar nicht. Aber wie man damit umgeht, irgendwie, dass man es thematisiert. Ich habe für mich inzwischen, ich habe das am Anfang erwähnt, was so diese praktische Theologie angeht, ich habe je länger, desto mehr den Eindruck, dass wir religiöse Bildung nicht denken können ohne seelsorgerliche Elemente. Ich sage es jetzt, das ist für uns der theologische Aspekt an der Stelle. Weil tatsächlich viele Jugendliche kommen mit diesen Belastungen und Erfahrungen und so weiter und so fort. Und da können sie natürlich jetzt nicht einfach sagen, hier, wir gucken uns jetzt mal einen biblischen Text an und dann geht es euch schon wieder besser. Das ist ein hochkomplexer Vorgang und für mich lebt es ganz stark davon. Und zum Glück haben wir sowas wie außerschulische kirchliche Bildung, in der dafür Zeit und Raum ist, wahrzunehmen, in welcher Situation sind denn Kinder und Jugendliche. Das kann nur höchst sensibel und punktuell geschehen. Vielmehr, also ich will das wirklich nicht, will das überhaupt nicht überschätzen, aber ich glaube, nicht nur ich glaube, ich weiß das auch aus Erfahrungen von Lehrkräften und auch aus meinen eigenen Erfahrungen in der Schule, es macht einen Unterschied, ob Kinder oder Jugendliche überhaupt mal den Eindruck haben, dass sie wahrgenommen werden. Das ist dramatischer, als es vielleicht jetzt klingt, aber die Erfahrung ist tatsächlich häufig, dass weder Zeit noch Raum noch sowas wie Wahrnehmung ein Teil ihrer Lebenserfahrung ist, aus entsprechenden Zusammenhängen, in denen sie sich befinden. Und da würde ich schon ansetzen und sagen, das ist ja schon mal ein Ausgangspunkt. Und wenn sich der auch noch verbindet mit etwas, was man dann sozusagen mit zur Sprache bringt an eigenen Hoffnungspotenzial, dann ist das auch gut. Aber es muss ja auch nicht alles explizit werden. Also es gibt eine große Diskussion innerhalb der Religionspädagogik, wie explizit muss die eigene Haltung eigentlich werden? Also sozusagen, muss ich auf den Kopf zu sagen, was mich da trägt und so weiter? Oder gibt es nicht auch implizite Formen, in denen das genauso gut erkennbar wird?
Ein Recht auf Auseinandersetzung. Unbedingt. Das wäre schon was. Sie hatten eine Frage.
Nee, das sind
also worauf beziehen sich diese Hoffnungslosigkeiten der Jugendlichen? Unterschiedlich oder ein Phänomen?
Ja, es ist unterschiedlich, aber es ergibt sozusagen ein Gesamtes. Und was auch die Kollegin am Samstag sehr eindrücklich vorgestellt hat, es sind eigentlich zwei Phänomene, die eine ganz große Rolle spielen. Das ist der erhebliche Druck, dem sie sich ausgesetzt fühlen im Blick auf Leistungserwartungen und sozusagen das, was ihnen schulisch einfach auch begegnet und übrigens auch durch bestimmte Pressure Groups. Und das andere ist aber tatsächlich die Wahrnehmung dessen, ich meine, worüber wird denn öffentlich diskutiert und die Jungen tun das ja auch. Und wenn ihnen dann gesagt wird, ja, wir haben jetzt wie eben bei dieser Landsgeschichte, wir haben eben in 40 Jahren wird zwei Drittel der Weltbevölkerung migrieren müssen, weil die keine Lebensumstände mehr haben und so weiter, in denen sie leben können. Das kriegen ja die Jungen auch mit, die sind ja nicht blöd. Auch wenn sie keine Tageszeitung mehr lesen, die haben ihre anderen Informationskanäle. Und das ist es in dieser Mischung, dass sich es im Einzelfall nochmal anders darstellt, ist ja auch klar. Ich fand immer sehr eindrücklich, es ist schon jetzt eine Reihe von Jahren her, aber das wurde mir erzählt, dass die Zahnbehandlungen in Zürich von jungen Frauen im Laufe der Jahre immer stärker gestiegen sind. Jetzt fragt man sich ja, was hat das Ganze mit Zahnbehandlung zu tun? Das sind genau diese Anorexie-Phänomene und die Zahnärzte können sich nicht retten vor jungen Frauen, die eben systematisch dann durch Magersucht und andere Dinge bis hin zu Schädigungen des Organismus, die schlagen bei den Zürcher Zahnärzten auf. Und je länger, desto mehr. Und das war lange vor Corona. Also eben, es ist kein Wohlstand, habe ich nur genug Geld, habe ich ein Dach über dem Kopf, sondern die Drucksituationen, denen sie ausgesetzt sind, spielen eine erhebliche Rolle. Ich glaube nicht, dass das durchs Digitale besser geworden ist, also die ganze Form der Selbstpräsentation und der Art und Weise, wie man offensichtlich attraktiv sein muss, um gehört und gesehen zu werden, das setzt sie unter enormen Druck.
Vielleicht kann in der nächsten Woche Klaus Wiegerling, der Philosoph, Druck rausnehmen, wenn er sich mit der Selbstbehauptung des Menschen im Zeitalter technischer Autonomie beschäftigt. Schließt ja durchaus an. Ich danke Thomas Schlag für den Vortrag, Ihnen für die Aufmerksamkeit. Einen mystischen Abend Ihnen noch. Bis demnächst.